NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. November 1866. Die Frankfurter Zeitung, Vorläufer der FAZ, erscheint zum ersten Mal.
Wer in der Garage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung parkt, kann das besondere Selbstbewusstsein in diesem Haus sofort erkennen. Viele Wagen führen das Kennzeichen FAZ. Dieses Selbstbewusstsein hat Tradition. Es reizt allerdings auch zum Widerspruch.
Dahinter steckt immer ein kluger Kopf.
Verlagseigenwerbung 1957.
Frankfurter Allgemeine Langeweile.
Staatsrechtler Karl Schmidt 1958.
Hochgezüchtete Technik der Heuchelei.
Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger 1962.
Wir versuchen einfach jeden Tag eine gute Zeitung zu machen, aus deren Lektüre man informierter herauskommt, als man in sie hineingegangen ist.
Sagt Mitherausgeber Jürgen Kaube heute.
Wir erhalten die eine Seite der Medaille, aber nicht die andere. Das macht die FAZ viel zu viel in vielen zentralen Politikbereichen.
Meint Medienkritiker David Gößmann aus Berlin. Wer gesellschaftliche Kontroversen beschreibt, der muss sich ihnen eben auch stellen. Das gilt nicht nur für die FAZ, sondern auch für ihr berühmtes Vorgängerblatt, die Frankfurter Zeitung, die am 16. November 1866 zum ersten Mal unter diesem Namen erscheint.
Im 19. Jahrhundert war Deutschland in zahlreiche wirtschaftliche Gebiete unterteilt mit Zollschranken.
Medienhistoriker Professor Peter Höres von der Universität Würzburg.
Und das Anliegen der Frankfurter Zeitung war, hier einen Warenaustausch möglich zu machen, dafür zu streiten. Mit dieser wirtschaftlichen Liberalisierungsagenda war aber eben auch eine politische verbunden.
Zeitungsgründer Leopold Sonnemann, jüdischer Herkunft, ist nicht nur erfolgreicher Frankfurter Bankier, sondern auch engagierter Demokrat. Nach der Reichsgründung 1871 gerät sein Blatt schnell in Konflikt mit der Obrigkeit, weil es sich etwa gegen Bismarcks Sozialistengesetze wendet. Sehr früh und sehr hellsichtig warnt die Frankfurter Zeitung vor dem autoritären Kurs der deutschen Politik.
Mit vollen Segeln treiben wir in eine Epoche der Reaktion, von der man wohl den Anfang, nicht aber den Verlauf absehen kann.
Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg steht das Blatt in kritischer Solidarität zur neuen Weimarer Republik und bekämpft die Dolchstoßlegende der Rechten. Die Frankfurter versteht sich als Zeitung neuen Typs, demokratisch geleitet von einer Redaktionskonferenz. Das Feuilleton steht gleichberechtigt neben Politik und Wirtschaft, wird sogar zum Aushängeschild.
Das Feuilleton der Frankfurter Zeitung war deshalb so maßgeblich in den 20er Jahren, weil es moderne Formen ausprobierte, wie etwa die Alltagsreportage im Stile der neuen Sachlichkeit. Es war ein Blatt der künstlerischen Moderne und es war das intellektuell am meisten geachtete Blatt.
Siegfried Krakauer.
Josef Roth.
Theodor W. Adorno,
Walter Benjamin,
Bertolt Brecht,
Alfred Döblin,
Hermann Hesse,
Erich Kästner,
Heinrich Mann,
Thomas Mann,
Anna Segers,
Max Weber,
Karl Zuckmayer,
Stefan Zweig.
Mit all diesen Edelfedern kann sich die linksliberale Frankfurter Zeitung schmücken, die inzwischen den Enkeln des Gründers Kurt und Heinrich Simon gehört. Doch das Blatt zieht sich auch den Hass der nationalen Rechten zu. Und Adolf Hitler droht schon 1924 in Mein Kampf, das
bürgerlich-demokratische Judenblatt
zu schließen. Die FZ revanchiert sich am 31. Januar 1933, am Tag nach der Machtergreifung, mit dem mutigen Satz:
Wir haben in diesem Augenblick, in dem Herrn Hitler die Kanzlerschaft des Deutschen Reiches übertragen worden ist, offen auszusprechen, dass er bis zur Stunde den Beweis menschlicher Qualifikation schuldig geblieben ist.
Kurz darauf wird die Zeitung zwar arisiert, die Brüder Simon und Autoren wie Krakauer und Roth müssen gehen, aber nicht geschlossen. Das Regime duldet sogar, dass zwischen den Zeilen Kritisches durchscheint. Dem Blatt ist eine Sonderrolle zugedacht.
Die Idee war Goebbels gekommen, weil er die Frankfurter Zeitung instrumentalisieren wollte für das Ausland, um eben zu demonstrieren, das neue nationalsozialistische Deutschland hat auch eine Pressevielfalt.
Wir mussten uns natürlich immer wieder fragen, ob wir es verantworten können, uns so missbrauchen zu lassen als Alibi für die Nazis. Und haben dann eigentlich unter Zittern und Zagen es immer von Jahr zu Jahr weiter betrieben, um etwas zu retten in dieser Zeit. Verbindung mit der deutschen Geistesgeschichte, auch Humanität.
Erzählt später der ehemalige Redakteur Walter Dirks. Der Preis dafür ist hoch. So bringt die Zeitung eine von Goebbels lancierte Falschmeldung über große Militärmanöver an der Westgrenze im Sommer 1939. Das lenkt das Ausland erfolgreich von den deutschen Angriffsvorbereitungen auf Polen im Osten ab. Erst 1943 lässt Hitler die Frankfurter Zeitung verbieten, weil ihn ein Artikel persönlich ärgert. Und doch erscheint das Blatt mit Rückendeckung des Propagandaministeriums noch einige Monate gegen den Willen des Führers.
Dann lag die Zeitung auf einmal wieder in Hitlers Pressemappe, da hatte einer nicht aufgepasst. Und Hitler hat dann einen Wutanfall bekommen im August 1943 und die Zeitung endgültig verbieten lassen. Das war das Ende der Frankfurter Zeitung.
Eine direkte Neugründung ist nach dem Zweiten Weltkrieg nicht möglich. Zu sehr war die Frankfurter Zeitung in die NS-Pressepolitik integriert. Doch es gibt viele Versuche, in die Fußstapfen des renommierten Blattes zu treten. Erfolgreich ist schließlich 1949 die WIPOG, die Wirtschaftspolitische Gesellschaft. Liberale Ökonomen und Unternehmer, aber auch Politiker wie Ludwig Erhard und Theodor Heuss meinen:
Wir brauchen eine Zeitung, die die verschiedenen Probleme vernünftig von der Unternehmerseite her beleuchtet.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung war interessanterweise eine deutliche Parallele zur Frankfurter Zeitung. Zunächst eine Gründung aus der Wirtschaft und Finanzwelt heraus. Sie wollte der Idee einer freien Wirtschaftsordnung Raum verschaffen und das war damals eine sehr unpopuläre Idee.
Die Geldgeber von Mercedes-Benz bis Henkel wollen Pläne zur Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien verhindern. Die werden nach dem Krieg bis in die CDU hinein diskutiert. Die neue FAZ mit vielen Redakteuren der alten FZ hat es allerdings anfangs schwer, auf die Beine zu kommen. Sie braucht eine US-Finanzspritze aus Marshallplanmitteln, um nicht pleite zu gehen. Doch die Redaktion will Unabhängigkeit demonstrieren und legt sich sogar mit dem mächtigen BDI an.
Es ging um die Kartellpolitik. Hier wollte die FAZ die reine ordoliberale Linie vertreten, das heißt ein Verbot von Kartellbildung. Die Wirtschaft wollte sich hier Hintertüren offen halten. Der Bundesverband der deutschen Industrie drohte der FAZ mit Anzeigenabzug. Es ging also schon zur Sache.
Die FAZ hat keinen Chefredakteur, sondern wird von 5 gleichberechtigten Herausgebern geleitet. Unter denen kommt es in den 50er Jahren zum Streit um die Westintegrationspolitik Adenauers. Der konservative Paul Sethe, der dagegen einem Wiedervereinigungskurs das Wort redet, wird von den anderen Herausgebern geschasst. Und später verbittert darüber die berühmten Worte sprechen:
Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.
Dabei gehört die FAZ nicht, wie andere Blätter einer Verlegerfamilie, sondern ist über die sogenannte Fazitstiftung in einer verschachtelten Konstruktion im Besitz vieler Unternehmen und Privatpersonen. Politisch ist sie deutlich konservativer einzuordnen als die alte Frankfurter Zeitung, so der Würzburger Historiker Peter Höres, der in einer umfassenden Darstellung der FAZ-Geschichte arbeitet.
Die FAZ kann man als Schwarz-Rot-Gold in ihrer Ausrichtung bezeichnen. Also ein schwarzer, konservativer Politikteil, der eher der CDU-CSU zugeneigt ist. Eher Law and Order, ein liberaler Wirtschaftsteil und ein linksliberaler Kulturteil.
Ich habe jeden drucken können, der irgendeine literarische Qualität lieferte, ungeachtet seiner Anschauung. Enzensberger, Erich Fried, Peter Weiß, Peter Paul Zahl, Peter Hertling und so weiter. Und ich frage Sie, wie soll ich diesen Literaturteil noch linker machen?
Erzählt Marcel Reich-Ranitzky später über seine Zeit als Literaturchef der FAZ ab 1973. Wie in alten Weimarer Zeiten profitiert der Ruf des Blattes längst auch von seinem anspruchsvollen Feuilleton, das weniger ausrechenbar ist als die Politik oder der Wirtschaftsteil. Der setzt sich in den 80er Jahren vehement für die neoliberale Wende in der Bundesrepublik ein. Denn, so konstatiert Herausgeber Jürgen Jeske,
dieser Wohlfahrtsstaat ist in Wirklichkeit längst zum Fiskalsozialismus entartet.
Die FAZ selbst ist von den 50er Jahren bis zur Jahrtausendwende wirtschaftlich stetig auf Erfolgskurs. Die Anzeigenerlöse profitieren etwa vom enormen Stellenmarkt am Wochenende. Das Blatt gilt als eins der Leitmedien der Republik, viel zitiert, mit gutem Draht zu den Eliten.
Das politische Spitzenpersonal, die Industrie, die Funktionäre aller möglichen Verbände, die reden mit uns und haben das Gefühl, dass das eine gewisse Bedeutung hat, was wir machen. Aber ich glaube nicht, dass man daraus schon schließen kann, dass wir jetzt eine Art Überidentifikation mit Machthabern oder Spitzenkräften leiden.
So Herausgeber Jürgen Kaube. Seit den 80er Jahren setzt das Blatt verstärkt auf Debattenjournalismus. Selbst ein Thema setzen, das viele aufgreifen. Im sogenannten Historikerstreit muss die FAZ noch viel Kritik einstecken. Sie gebe Autoren Raum, die die deutsche Geschichte gerade biegen wollten. Später werden die Debatten zum Markenzeichen und sind meist verbunden mit einem Namen.
Frank Schirmacher ist ja zu einem regelrechten Popstar unter den Journalisten avanciert. Das lag daran, dass er eben die großen Debatten losgetreten hat, um das Altern, um die digitale Gesellschaft, um die Genforschung. Insofern fand das Feuilleton große Beachtung in den 90er und in den Nullerjahren.
Inzwischen hat die Zeitungskrise auch die FAZ voll erfasst. Die Auflage ist von 400.000 um die Jahrtausendwende auf 255.000 gesunken. Doch nach einem Sanierungsprogramm mit dem Abbau von 200 Stellen schreibt man derzeit wieder schwarze Zahlen.
Wir hatten schwierige Jahre. Wir haben im Augenblick nicht so schwierige Jahre. Wir machen Gewinne. Ob das ein Dauerzustand ist, weiß die gesamte Branche nicht. Ein großes Thema ist sicherlich die intellektuelle Sozialisation jüngerer Leute. Wissen die, dass es Zeitungen gibt? Können die schätzen, was daran gut ist?
Die beliebten Karikaturisten der FAZ, Gräser und Lenz, haben es mal ganz eindeutig auf den Punkt gebracht, das junge Pack liest nichts mehr. Nichts mehr Gedrucktes. Und die Frage ist, in welcher Form die Zeitung überleben wird. Die FAZ steht hier vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte.
Gleichzeitig stoßen Zeitungen wie die FAZ zunehmend auch inhaltlich auf Kritik. Und das eben nicht nur aus der Ecke derer, die Lügenpresse skandieren. Ein Beispiel ist etwa der Umgang mit der großen Finanzkrise ab 2008. Vorhergesehen hat sie keine Zeitung. Aber ist die FAZ danach ihrem eigenen, marktwirtschaftlich ordoliberalen Anspruch gerecht geworden, den die Gründer 1947 formuliert haben?
Eine Absage an die Interessenpolitik der Wirtschaft, die zulasten der Allgemeinheit nach Staatshilfe ruft, wenn es schlecht geht, und die den Staat überspielt, wenn es gut geht.
Jetzt hätte man erwarten können, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung sagt, okay, machen wir Ursachenforschung und ändern wir das, was zu der Finanzkrise geführt hat. Die Systemrelevanz, das too big to fail, die Banken waren schlicht zu groß. Nun, wenn man sich anschaut, was die FAZ gemacht hat, sie hat es übergangen. Sie hat nicht nur vor der Krise versagt, was ihre Frühwarnfunktion angeht, sie hat auch nach der Bankenrettung diese Funktion nicht wieder eingenommen.
Das ist ja alles unfassbar unübersichtlich. Sodass ich finde, wenn das zu kompliziert ist, dann läuft der Vorwurf, jemand beschreibe es zu freundlich, läuft ein bisschen ins Leere, weil wir ja in der Sache selber noch gar nicht wissen, worum es sich eigentlich handelt. Das wäre jetzt richtig. Diese Leute müssen die Verantwortung tragen. Da kann man Pathosgewinne mit erzählen. Sachadäquat ist es selten.
Während sich Mitherausgeber Jürgen Kaube bei der Finanzkrise auf die Komplexität der Materie beruft, betont er die klare Position der FAZ bei einem anderen Thema.
Die Berichterstattung über die Flüchtlinge, die Migration im Frühherbst 2015 ist bei uns sehr früh eine Berichterstattung gewesen, die auf Probleme hingewiesen hat. Wir haben uns nicht so sehr der Willkommensfreude hingegeben. Es gab von vornherein die Frage, was ist das, was wir da schaffen sollen?
Probleme und Kosten der Flüchtlingsaufnahme und der Aufstieg der Rechtspopulisten werden in der FAZ intensiv thematisiert. Eine ebenso wichtige, parallel verlaufende Entwicklung komme dagegen kaum vor, meint Medienkritiker David Gößmann.
Bis heute haben sich 10 Millionen Deutsche in irgendeiner Form für Flüchtlinge eingesetzt. Das ist eine beispiellose Willkommenskultur, das ist eine beispiellose Politisierung für die Schwächsten. Und diese Willkommenskultur ist in der FAZ praktisch ausgeblendet worden. Sie hat nicht stattgefunden.
Die Zeitung tut nicht gut daran, sich als Textanhang zur sozialen Bewegung gleich welcher Art zu verstehen. Das ist nicht unsere Stärke. Wir machen keine Politik.
Man hätte eine andere Debatte gehabt, wenn man sich angeschaut hätte, wie die wirkliche Stimmungslage gewesen ist.
Wie die alte Frankfurter Zeitung sich wohl zur Finanzkrise und zur Flüchtlingsdebatte positioniert hätte? Hätte Josef Roth eine Reportage geschrieben oder Bertolt Brecht eine Parabel? Man wüsste es schon ganz gern.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an das erste Erscheinen der Frankfurter Zeitung heute vor 150 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.